Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg.
Shana Tova, ein gutes neues Jahr und herzlich willkommen. Heute Abend beginnt das jüdische Neujahr Rosh Hashanah. Klassischerweise kommt viel Süßes auf die Tische. Äpfel mit Honig dürfen auf keinen Fall fehlen, um ein vollkommenes, rundes und süßes Jahr zu wünschen. Außerdem wird meist noch Fisch gegessen. Koscherer Fisch, wie Daniel Andriani erklärt.
Ja, in Deutschland, die meisten Flüsse und Seen und sowas, in der Regel die meisten Fische, die da drin sind, sind tatsächlich koscher. Außer zum Beispiel ein Aal wäre auch nicht koscher. Aber beispielsweise, wenn man jetzt auf Raubfisch angelt mit Kunstköder, in der Regel versucht man schon eher einen Barsch, ein Hecht oder ein Zander zu fangen. Und in dem Fall wäre alle drei koscher.
Vor dem koscheren Fisch möchte ich Ihnen noch den Fotografen Robert Kapper vorstellen. Er hat ein historisches Zeugnis zu Rosh Hashanah abgelegt. Welches erfahren Sie gleich? Robert Kappers wohl bekannteste Fotografie stammt aus dem Spanischen Bürgerkrieg. Es zeigt den Moment des vermeintlichen Todes eines Soldaten im Kampf gegen die spanischen Faschisten. So auch der Name, loyalistischer Soldat im Moment des Todes. Wenige wissen, dass Kapper im Sommer 1945 durch das zerstörte Berlin ging und Fotos in der Ruinenstadt aufnahm. Dabei fotografierte er auch das erste jüdische Neujahrsfest nach dem Ende des nationalsozialistischen Regimes und der Shoah. Kapper hat dadurch einen seltenen historischen Moment eingefangen, wie Carsten Dippel findet.
Berlin im August 1945. Eine Stadt in Trümmern. Ein Bild zeigt eine Gruppe Rotarmisten vor der Siegessäule und mitten unter ihnen ein GI. Dieser GI ist nicht irgendjemand, sondern der seinerzeit wohl berühmteste Kriegsfotograf Robert Kapper. Er ist hier im Auftrag des Life Magazins. Eigentlich wollte Life eine Story über das Schwarzmarkttreiben bringen. Doch es gab einen zweiten, sehr speziellen Auftrag. Man erfuhr, dass im September, zum ersten Mal nach der Shoah, ein Gottesdienst zu Rosh Hashanah geplant war. Und so kam in der ehemaligen Wochensynagoge am Thielschufer, heute Synagoge Frenkelufer, die jüdische Gemeinde zusammen. Die Kuratorin Chana Schütz hat eine Ausstellung zu Kappers Werk in Berlin konzipiert. Sie sieht in Kappers Fotografien auch eine höhere Aufgabe.
Es gehörte ein bisschen zu diesem Re-Education-Programm, sozusagen zu zeigen, dass man zurückkehrt nach Deutschland, um so etwas wie eine Zivilisation wieder aufzubauen. Und eben viele der Immigranten waren weiterhin im Zeitungswesen tätig. Und ich glaube, auch dort gab es den Wunsch, einfach aus Berlin zu berichten.
Kapper war nicht der einzige Fotograf und selbst die New York Times berichtete. Das Life Magazine schien sich letztlich nicht sonderlich für diese Geschichte zu interessieren. Denn erst einen Monat später erschienen Kappers Bilder. Der Begleittext von einem Unwissenden geschrieben, es hagelte wütende Leserbriefe. Ein später berühmt gewordenes Foto brachte es in unzählige Kapper-Bücher. Zwei kleine Jungen, die unter den Anwesenden sind. Chana Schütz fallen vor gut 5 Jahren im Magnum-Archiv in Texas Kappers Berlin-Bilder in die Hände. Als sie etwas später einen der damaligen Jungen, Fred Taucher, im Rahmen eines Austauschprogramms des Berliner Senats trifft und er von dem Gottesdienst im September 1945 erzählt, kann sie ihr Glück kaum fassen. Die Geschichte kommt ins Rollen und gipfelt nun in einer Ausstellung im Berliner Zentrum Judaicum.
Diese Synagogenbilder sind auch einmalig. Jüdische Fotografen wie Wischniak sind dann 47 oder auch Henry Rees, die sind dann 47 nach Berlin gekommen und haben dann also entweder für den American Jewish Joint oder für die New York Times fotografiert, hauptsächlich in den DP-Lagern, aber eben auch Rückkehrer aus Shanghai zum Beispiel. Aber diese kurze Phase, wo man eigentlich wirklich sagen muss, das ist der Endpunkt eigentlich der alten Berliner Gemeinde. Das hat Kapper gemacht.
Kappers Berlin-Bilder sind von einer gewissen Distanz, aber dennoch Empathie geprägt, sagt Chana Schütz. Er zieht einem Flaneur gleich durch die zerstörte Stadt. Er nimmt viele eher unerwartete und unspektakuläre Dinge ins Visier. Spielende Kinder, ein zertrümmertes Geschäft, weite Straßenzüge, auf denen die Berliner ihr Schicksal neu zu sortieren versuchen. Die Bilder von Rosh Hashanah sind anders. Kapper geht dicht heran. Man blickt in Gesichter, die gezeichnet sind von dem Durchlebten und Erlittenen. Rosh Hashanah, sagten damals die Berliner Juden zum Neujahrsfest, erzählt Hermann Simon, der ehemalige Direktor des Zentrum Judaicums.
Aber es stellt sich für mich auch so dar, dass er diesen Auftrag bekommen hat, aber dass ihm dieser Auftrag, das glaube ich, dass wir das fast unterstellen können, dass ihm dieser Auftrag nicht ungelegen kam. Also das Thema hat ihn schon fasziniert. Das ist nicht einfach so auf die Kamera gedrückt. Da ist ein bisschen mehr dahinter, also in meiner Wahrnehmung.
Kappa hat sich immer geweigert, das Grauen der befreiten Lager zu fotografieren. Er hatte einst mit Gerda Taro, der Liebe seines Lebens, und dem gemeinsamen Freund David Seymour, der liebevoll Chim genannt wurde, im spanischen Bürgerkrieg auf Seiten der Republik mit der Kamera in der Hand gegen Franco gekämpft. Taro verlor dort bei einem tragischen Unglück ihr Leben, was Kappa nie verwandt. Die französische Journalistin Isabelle Maillot schreibt über diese Zeit in ihrem Roman »Eine lange mexikanische Nacht« sehr treffend.
Vor Kappa, Taro und Chim hat niemand je gewagt, laufende Kampfhandlungen zu fotografieren. Man hat die drei nicht gezwungen, nach Spanien zu gehen, wissen Sie? Sie haben selbst beschlossen, von Paris in die ausgedörrten Berge zu fahren, um vom Kampf der Republikaner zu berichten. Und wissen Sie auch wieso? Weil sie vor allen anderen begriffen hatten, dass dieser Krieg das letzte Bollwerk war vor etwas Fürchterlichem. Und es ist keineswegs nur ein historischer Zufall, dass sie alle drei europäische Juden waren. Ihre Wurzeln verliehen ihnen eine Sensibilität für diese Frage, die ein protestantischer Amerikaner oder katholischer Franzose niemals hätte aufbringen können.
Nun kommt also dieser Robert Kappa im Sommer 1945 in jene Stadt, die er bereits aus glücklicheren Zeiten kennt. Der kleingewachsene, aber auf seine Zeitgenossen ungeheuer charismatisch wirkende Sohn ungarisch-jüdischer Eltern war 1931 vor dem Horthy-Regime geflohen. In Berlin verdiente er sich die ersten Sporen als Fotoreporter, bevor er 1933 erneut fliehen musste. Auch Paris, das ihm zur Heimat wurde, musste er Jahre darauf verlassen. Er kam erst mit der US Army nach Europa zurück. Am D-Day schoss er an der Omaha Beach unvergessliche Bilder, die zu Ikonen der Kriegsfotografie zählen, wie so viele andere. Schließlich pendelt er in jenem Sommer zwischen Paris und Berlin, nicht zuletzt wegen seiner Affäre mit Ingrid Bergmann. In dieser Zeit entstanden die gut 600 beinahe vergessenen Berlin-Bilder. Diejenigen, die sich zum jüdischen Neujahr in der Synagoge am Tirschufer versammelten, waren Gestrandete. Überlebende der Konzentrationslager, Untergetauchte, die nun befreit waren, Displaced Persons, wohl auch der ein oder andere Remigrant und GI. Doch wohin ging es? War es die letzte Zusammenkunft der alten Berliner Gemeinde, bevor die meisten das Land Richtung Amerika oder Palästina verließen? Von Kappa sind keine Erinnerungen an seine Berlin-Tage überliefert. Wohl aber hat er einige Kontaktabzüge auf der Rückseite kommentiert. Kappa schreibt:
Die Synagoge war anlässlich der Neujahrsgottesdienste geputzt und frisch gestrichen worden. Und auch die Berliner Juden hatten, soweit sie diese noch besaßen, ihre Festtagskleidung angelegt. Einzig in ihren Gesichtern spiegelte sich das Leid der letzten 12 Jahre. Es gibt nicht viel, worauf sich die Berliner Juden im neuen Jahr freuen können. Sie ergeben sich in ihr Schicksal, die letzten Überlebenden ohne Zukunft zu sein. Doch als der Kantor begann, das Widderhorn zu blasen, betete die ganze Gemeinde für das neue Jahr, das zweifellos schwer, aber trotzdem besser werden wird als alles, was hinter ihnen liegt.
Hermann Simon hat einige Abgebildete identifizieren können, darunter den Rabbiner Martin Riesenborger, bei dem er selbst in den 60er Jahren Religionsunterricht hatte und der die Ostberliner Gemeinde führte.
Was mich ein bisschen schmerzt, die Frauen sind alle nicht identifiziert. Das ist ein sehr bewegendes Bild, diese, ich würde sagen, trauernden Frauen, die da sitzen, ganz in sich, in ihrer Trauer irgendwie versunken. Vielleicht hören sie der Predigt von Riesenburger zu. Da hätte ich schon ganz gerne gewusst, wer die eine oder die andere ist. Aber da mache ich mir auch kaum Hoffnung. Aber man weiß es immer nicht. Aber es ist ja niemand mehr da, der sich daran erinnern kann. Die Bilder, die kann man verschieden interpretieren. Diese Menschen, die da alle sitzen, sitzen da auf der Durchreise. Nichts wie weg. Aber vielleicht kann man das eine oder andere Bild auch interpretieren, jetzt erst recht. Und jetzt bleiben wir hier und jetzt tun wir das, was wir viele Jahre Rosh Hashanah nicht tun konnten.
In denkbar augenfälligen Kontrast stehen den Aufnahmen aus der Synagoge Kappas Fotos einer am gleichen Tag stattfindenden gewaltigen Demonstration im Ostteil der Stadt. Tausende antifaschistische Kämpfer sind da zusammengekommen. Zum ersten Mal wird dieses offizielle Gedenken der Kommunisten zelebriert. In der vordersten Reihe stehen ehemalige KZ-Häftlinge in ihren gestreiften Gewändern.
Die Ausstellung im Berliner Zentrum Judaicum Robert Kapper, Berlin, Sommer 1945, ist noch bis zum nächsten Befreiungstag, also dem 9. Mai 2021, zu sehen. Die aktuellen Bücher zu Robert Kapper und Gerda Taro finden Sie bei uns auf deutschlandfunkkultur.de. Heute beginnt Rosh Hashanah, das jüdische Neujahrsfest. Wörtlich heißt Rosh Hashanah Kopf des Jahres. Und bei vielen jüdischen Familien liegt zum Festessen eben auch ein gekochter Fischkopf auf dem Tisch. Denn Fisch spielt im Judentum ohnehin eine große Rolle. Theresa Schomburg ist für uns koscher angeln gegangen.
Hab so ganz kleine Gummikörner dabei. Und sieht, die sieht genauso aus wie ein kleiner Fisch. Und sind wir damit vielleicht ein Barsch erwischen.
Daniel Andriani angelt am liebsten Barsch. Darum hat er auch seine Online-Angelplattform Hecht und Barsch genannt. Auf der Plattform lädt er die fischaffine Community zum Austausch ein, bietet Touren ins Ausland an und verkauft Equipment fürs Raubfischangeln. Seit 20 Jahren lebt Andriani in Berlin. Aufgewachsen ist er aber in einer jüdischen Gemeinde in Simbabwe. In das südafrikanische Land hatte es seinen Großvater auf der Flucht vor den Nazis verschlagen. Die Familie legte Wert auf die alten Traditionen.
In der Jugend habe ich auch darauf geachtet und vor allem meine Mutter auch. Und wir haben schon koscheres Fisch gegessen.
Zwar legt Daniel Andriani die Kaschrut-Regeln heute nicht mehr so streng aus. Dass es in Deutschland leicht fällt, koscher zu angeln, schätzt er aber noch immer.
Ja, in Deutschland, die meisten Flüsse und Seen und sowas, in der Regel die meisten Fische, die da drin sind, sind tatsächlich koscher. Außer zum Beispiel ein Aal wäre auch nicht koscher. Aber beispielsweise, wenn man jetzt auf Raubfisch angelt mit Kunstköder, in der Regel versucht man schon eher einen Barsch, einen Hecht oder einen Zander zu fangen. Und in dem Fall wäre alle drei koscher.
Was aber macht einen koscheren Fisch aus? Dazu haben die jüdischen Speisegesetze eine einfache Regel, erklärt der orthodoxe Rabbiner Yitzhak Ehrenberg aus Berlin-Charlottenburg.
Alles, was in Wasser, dürfen sie essen, nur wenn die zwei Zeichen haben, nämlich Schuppen und Flossen. Dann ist natürlich die Mehrheit von den Lebewesen in Wasser für uns ist untersagt. Ist verboten, alle Seefrüchte, Krebs oder andere Sachen.
Wie Muscheln, Krabben, Garnelen oder Hummer. Zwar muss der Fisch, anders als fleischige Tiere, nicht geschächtet werden. Einen wichtigen Grundsatz gilt es aber auch beim Angeln zu beachten.
Der erste Gebot ist kein Leid zu fügen bei dem Fisch.
Das deckt sich mit den hiesigen Fischereigesetzen, die ebenfalls den Fisch so gut wie möglich schützen sollen. Diese Gesetze schreiben allerdings auch vor, dass Fische ab einer bestimmten Größe nicht wieder freigelassen werden dürfen. Schwierig würde das, wenn ein jüdischer Angler versehentlich einen unkoscheren Fisch wie einen Aal erwischen sollte.
Grundsätzlich so ein unkoscheres Fisch würde man natürlich nicht mitnehmen. In dem Fall in Deutschland müsste man den Fisch töten und im besten Fall die dann an jemanden anderes geben, die essen wird. Weil laut Gesetz darf man den Fisch nicht zurücksetzen, wenn er ein gewisses Maß hat.
Wer den Fisch nicht selbst mit der Angel aus dem Wasser zieht und dennoch ganz sicher gehen will, koscheren Fisch zu essen, kauft das Tier als Ganzes und vermeidet Filets oder Konserven. Es sei denn, sie kommen aus einem koscheren Geschäft, in dem alle Produkte durch einen Kaschrut-Stempel zertifiziert sind.
Bitte, hätten Sie Kerze für Chanukka?
Ja.
Im Supermarkt Koscher Live an der vielbefahrenen Berliner Brunnenstraße sind Gespräche auf Deutsch, Englisch, Hebräisch und Russisch zu hören. In den Regalen und Kühltruhen im hinteren Teil des Ladens findet man den Fisch. Lachs, Sardinen, Makrelen oder Sprotten, gestapelt in Dosen, eingelegt als Pastete und tiefgefroren. Die Füllung für die Spezialität gefilte Fisch gibt es im Glas.
Also bei uns wird viel gefilter Fisch gekauft. Und Thunfisch in Dosen. Und natürlich den Kaviar, roten Kaviar.
An der Kasse sitzt Manuela Hoffmann-Bleiberg.
40,60 € Bar oder Karte.
15 Jahre lang betrieb sie gemeinsam mit ihrem Mann ein koscheres Restaurant. Nun hilft sie im Koscher Live aus.
Shalom, shalom.
Und Aal zum Beispiel. Ich habe als Kind sehr gerne Aal gegessen, aber...
Warum ist Aal nicht koscher? Erklär mir das. Aal hat Schuppen.
Ja, aber keine Flossen.
Hat keine Flossen?
Nein. Na, da ist er so glatt.
Aber der hat da vorne zwei so eine kleinen. Nein. So eine kleinen Streifchen. Nein?
Nein, die zählen nicht als Flossen.
Na, ein Glück, ich esse den sowieso nicht.
Seit über 30 Jahren ist Manuela Hoffmann-Bleiberg nun schon selbst koscher. Und obwohl sie gut über die Kaschrut-Regeln für Fisch Bescheid weiß, ruft sie zur Sicherheit noch einen Maschgiach an. Eine Art Speisenaufseher, der alle Lebensmittel sorgfältig prüft.
Wow, ja. Er sagt gerade jetzt auch, die Hochseefischerei, da muss immer ein Maschgiach mit an Bord sein, weil wenn die Fische, da kommen ja ganz viele Fische in so ein Netz. Und dann muss der Maschgiach schon auf dem Schiff schon gleich die Koscheren von den Nicht-Koscheren trennen, damit die Produktion dann auch okay ist.
Dass die Fischprodukte im Koscher Life zertifiziert sind, wissen die Kunden zu schätzen.
Ich kaufe also am meisten Lachs.
Der sagt zum Beispiel, er sieht, das Koscher-Siegel ist in Ordnung, Badatz, dann isst er.
Wer sehr traditionell lebt, bereitet zum jüdischen Neujahr einen ganzen Fisch mit Kopf zu. Denn das Fest Rosh Hashanah heißt Kopf des Jahres. Der Fischkopf ist ein Symbol für den Blick nach vorn. Kaufen kann man ihn aber nicht so leicht im Supermarkt.
Da sucht man unterschiedliche Wege, das zu kriegen. Also man verkauft es ja nicht irgendwo. Man muss immer irgendwo das suchen.
Er sagt auch, heute nimmt man, man bringt den Lachs aus Norwegen. Ja, früher hat man ihn geangelt und hat gewusst, was man geangelt hat. Aber heute ist es nicht mehr.
Auch Daniel Andriani sagt, er kenne in Deutschland nur wenige Juden, die ihren eigenen Fisch angeln. Er selbst isst zu Rosh Hashanah statt Fischkopf lieber Apfel mit Honig, der für ein süßes neues Jahr steht.
Jetzt haben wir einen.
Ein Barsch hat angebissen.
Kein Riesenfisch, muss man sagen.
Er ist mit seinen 15 cm zwar klein, aber koscher.
Der wäre so, sage ich mal, wie ein Fischstäbchen von Portion her. Aber der wäre koscher, auf jeden Fall ein koscheres Fischstäbchen.
Das war die Sendung aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg. Ich wünsche Ihnen Shana Tova, also ein gutes neues Jahr, Gut Shabbos und ein schönes Wochenende.